Wir sind im Zweileben-Laden von Christoph Preußler.
Genau.
Wie kommt der Name zustande? Und
naja, er kommt so zustande, dass ich mir vorgenommen hatte, alte Räder wieder zum Leben zu erwecken und dachte mir, dies muss in den Namen hinein. Und naja, es gibt ja eine Internetplattform, die heißt Second Life, das ist was ganz anderes, also das fiel schon mal weg. Und dann dachte ich mir, gut, zweites Leben, zwei Leben ist eigentlich ein ganz netter Name, sagt, worum es geht. Das ist natürlich alles immer ein bisschen erklärungsbedürftig. So kommt der Name zustande. Ne? Zweites Leben vielleicht auch deswegen, weil es für mich ein zweites Leben ist, nachdem ich vor dieser beruflichen Tätigkeit mit diesen Fahrrädern was ganz anderes gemacht habe. Und dann dachte ich mir, na gut, ist wieder was Neues, zweites Leben.
Mhm. Und was sind Ihre Argumente für recycelte Fahrräder oder für wiederaufbereitete Räder?
Naja, hauptsächlich, das Hauptargument ist, dass das Rad schon mal da ist. Wenn ich es nicht mehr haben will, muss ich es wegschmeißen. Und wegschmeißen ist in unserer Gesellschaft zwar üblich, aber nicht unbedingt notwendig. Es ist so, dass wir, wenn wir über Fahrräder sprechen und alte Fahrräder, dann geht es meistens um Fahrräder mit Stahlrahmen. Und der Stahlrahmen, der ist unkaputtbar. Also im Großen und Ganzen natürlich. Es kommen auch Leute, die haben einen kaputten Rahmen, weil sie irgendwas gemacht haben. Aber das ist passiert, ist relativ selten, verglichen mit Aluminiumfahrrädern. Und Stahl ist so haltbar wie eine Eisenbahnschiene. Und deswegen ist es so, dass man sagen kann, wenn du ein Fahrrad hast mit Stahlrahmen, dann kannst du das auch wieder herrichten, auch wenn es 100 Jahre alt ist.
Ja. Mhm. Gut. Was ist jetzt nochmal genau der Unterschied zwischen anderen Fahrradläden und Ihnen?
Na, der Unterschied ist der, dass andere Fahrradläden eben solche Räder gar nicht mehr verkaufen, weil sie erstens sehr viel mehr Geld verdienen können mit dem Verkauf von Elektrofahrrädern. Da packst du das Fahrrad aus, stellst es hin und dann verkaufst du es für 1500 und hast 600, 700 Euro Gewinn gemacht. Wenn du ein altes Fahrrad hast und du musst es herrichten, dann machst du wenig Gewinn und stehst ewig da. Also dann ist es so, dass sie sagen, okay, mache ich lieber das. Es kommt hinzu, dass die Ersatzteillage für alte Fahrräder sehr prekär ist, weil die werden einfach, wie Sie ahnen können, nicht mehr hergestellt, die Teile, wie die Räder auch. Und die können dann diese Teile gar nicht bestellen, selbst wenn sie es wollten, das gibt es nicht. Ne? Mhm. Der Unterschied ist der, dass ich eben mich diesen Dingern widme, weil ich eben diese Teile da habe und weil ich das aus diesen Gründen, die wir vorher schon nannten, mit dem Thema Nachhaltigkeit, vielleicht gehen wir da nachher nochmal drauf an, zum Thema Nachhaltigkeit, weil ich das eben wichtig finde, dass man diese Technik nicht untergehen lässt. Und es kommt ein weiterer Punkt hinzu, ich mache das auch wegen meiner Liebe zu Low-Tech. Low-Tech ist etwas, was deswegen gut ist, dass weniger kaputt gehen kann. Wir haben heute einen Trend zu High-Tech, weil wir ja in Deutschland sowieso nichts anderes mehr können als High-Tech, Low-Tech. Das machen irgendwelche Leute in Entwicklungsländern, das brauchen wir nicht, wir machen immer High-Tech. Beispiel ist elektronische Schaltungen für Fahrräder. Du hast vorne am Lenker einen Schalter, der funkt dann nach hinten mit einer Batterie wohlgemerkt und hinten sagt dann die Schaltung, oh, ich muss schalten. Ja? Das kostet 1000 Euro oder sonst was und ist High-Tech und ist vielleicht auch convenient, aber es ist halt High-Tech, anfällig mit Batterie und...
Genau, kostet Strom, braucht Strom.
Ja, Strom kannst du ja verbrauchen, aber eine Batterie als solche ist schon mal Kacke mit Ei. Ja? Weil sie wird nicht benötigt. Zurück zum Thema Low-Tech. Wenn ich ein Fahrrad habe mit 5 Gängen, ein normales mit so einer Kettenschaltung, selbst wenn das mehr oder weniger zu 80% kaputt ist, kann ich noch einmal quer durch Afrika fahren. Mhm. Wenn ich ein Fahrrad habe mit einer modernen 10 oder 12 Gang Kettenschaltung, da ist alles so genau ausgerichtet und alles so Hightech-mäßig, dass ich alle 300-400 Kilometer die Schaltung nachstellen muss und dass ich durch Afrika nicht komme. Da habe ich in Afrika 20 Stops an Werkstätten, die es dort nicht gibt, und muss dort irgendwas nachstellen lassen oder den Zahnkranz erneuern oder sonst was. Also Low-Tech ist nicht so wartungsintensiv und es ist ja auch nicht so, dass wir alle Hochleistungssportler sind, oder? Also, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, ich bin total faul. Ich schalte vielleicht einmal, sonst denke ich mir, ach komm, trabbel halt. Ja? Ich brauche keine 33 Gänge, brauche ich nicht. Also ich brauche vielleicht 5 oder 7. Das ist in Ordnung. Ja? Das ist halt Low-Tech und das hält sehr viel länger. Ja?
Es gibt aber, denke ich, schon ein paar Entwicklungen in der Fahrradtechnik, die sich lohnen, wie zum Beispiel die Nabendynamos, weil die alten Seitenläufer gerne mal bei Nässe durchrutschen. Kombinieren Sie da auch neue Technik, wenn sie sich bewährt mit den alten Rädern?
Ja, natürlich mache ich das. Also es hängt davon ab, an welches Zielpublikum ich mit dem jeweiligen Rad ich mich wende. Wenn ich ein wirklich historisches Rad habe, kann ich nicht diesen Puristen etwas anderes reinschrauben. Die kriegen dann einen Anfall und sagen, das gehört doch nicht rein. Mhm. Will heißen, dass in ein bestimmtes Fahrrad, wenn man es als historischen Artefakt betrachtet, bestimmte Teile hineingehören, die zu dieser Zeit produziert wurden. Dann ist das Fahrrad als Ganzes stimmig. Und das mache ich in der Regel, in den meisten der Fälle. Wenn ich allerdings lustig drauf bin und denke, jetzt wollen wir mal ein bisschen so eine Art Crossover-Teil machen, dann mache ich das auch. Ich habe da vorne zum Beispiel ein Bauer-Fahrrad, quasi von der Oma von 1951. Das kam hier an und war halt wie alle Fahrräder, die ankommen, ein ziemliches Wrack. Aber es war im Lack unglaublich gut. Also es sah aus, wie wenn es kaum benutzt worden wäre. Aber es hat halt so gut wie nichts dran gehabt. Es hatte vorne, wenn Sie das noch kennen, diese sogenannte Stempelbremse. Das ist ein Gummi, der auf den Reifen drückt zum Bremsen. Das ist eigentlich eher Kosmetik, die den Dreck vom Reifen schiebt, als dass es bremst. Und hinten hat es halt eine Rücktrittbremse mit und im Antrieb einen Gang. Das ist nichts für Stuttgart. Da kommst du nicht um die Ecke, da kannst du in die Eisdiele fahren. Und dachte mir, komm, lass uns das ein bisschen besser machen, dann habe ich dort in dieses alte Fahrrad von 51 vorne eben eine Trommelbremse eingebaut mit Nabendynamo und hinten eine 7-Gang-Nabe und jetzt ist es technisch wie ein aktuelles Rad, aber aussehen tut es wie das von der Oma, da habe ich noch mehrere da. Mhm. Aber sonst ist es immer so, dass eben Fahrräder, die als historisches Fahrrad angesehen werden, eben auch mit diesen Teilen, die aus dieser Zeit sind, ausgerüstet werden müssen.
Wie kommen denn diese Fahrräder und die vielen Ersatzteile zu Ihnen?
Tja, also, das ist so, dass viele Fahrräder und Ersatzteile mir zulaufen. Das heißt, ich bin ein bisschen bekannt in meinen Kreisen und wenn Leute was übrig haben, dann stellen sie mir es vor die Tür oder sie bringen es oder ich kann es abholen. Sonst ist es eben so, dass ich gezielt nach Fahrrädern suche, die eben einen bestimmten historischen Wert haben. Oder es werden mir Fahrräder gebracht. Ich nehme Fahrräder an, die niemand mehr braucht. Also wenn Sie im Keller einen stehen haben, was Sie nicht mehr brauchen und was nicht gerade ein Mountainbike ist, dann können Sie das hier vorbeibringen. Also habe ich das. Dann gibt es noch eine Quelle, dass irgendwelche Leute karitativen Organisationen etwas spenden. Nur ist es so, dass bei den karitativen Organisationen die Abnehmer, die in der Regel Flüchtlinge sind, die dringend ein Rad brauchen, die wollen nicht ein altes Rad mit einer Dreigangschaltung oder womöglich ein Rennrad. Das ist nichts für die. Da ist die Meinung verbreitet, dass ein Mountainbike es sein muss und die anderen bleiben alle stehen. Und wenn irgendwann ist die Bude voll bei denen, dann liefern sie es bei mir ab. Dass es so ist mit den Mountainbikes, weiß ich deswegen, weil ich selber einen Flüchtling in der Wohnung habe. Ja, also da kann ich sehr gut sagen, was Sache ist. Das ist keine komische Meinung, sondern das ist verbirgt, da können Sie den fragen. Und was die Teile betrifft, da tummle ich mich öfters mal irgendwo im Bundesgebiet, fahre mit meinem Auto hin, weil ich irgendeinen Tipp habe, da ist der und der, der hat das und das und da fahre ich hin und lade ein Auto voll Gerümpel ein. Jetzt war ich vor ein paar Wochen vor 3 Wochen in Bitburg. Da war ein Händler, der hat vor 15 Jahren aufgehört und jetzt wurde das Haus geräumt. Und da habe ich halt dann ein Auto voll Gerümpel geholt, was so aussieht, dass das Kisten sind und Kartons, in denen ungeordnet irgendwas drin ist. Da musst du jede Schraube kennen und du musst es hinterher auch sortieren und es dauert. Ne? Mhm.
Kann man dann sagen, Sie sind eigentlich eher Händler, weniger Handwerker?
Ja, das ist eigentlich ist es so, dass ich ein Händler bin und mit solchen alten Dingern handle, die ich selbst herrichte. Die Fahrräder gehören mir und dann richte ich sie her und verkaufe sie. Natürlich gehört da auch ein bisschen handwerkliches Geschick dazu. Und ich muss ja auch, wenn ich ein Fahrrad verkaufe, muss ich ja auch im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung dafür sorgen, dass das Ding funktioniert. Und wenn ich eins verkauft habe, ist es schon manchmal so, dass dann irgendwas knack macht und dann ist es kaputt, du siehst nicht rein in die Dinger. Mhm. Also bin ich gezwungen dazu, hier auch dies und jenes zu reparieren. Das macht aber nur einen geringen Teil von meiner Tätigkeit aus. Ne? Mhm. Und es ist im Übrigen gesetzlich so, dass ein Händler einen bestimmten Teil seiner Tätigkeit auch auf Schraubereien aufwenden darf. Dazu gibt es ein höchstrichterliches Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 2000.
Okay, dann ich möchte noch mal auf den Nachhaltigkeitsaspekt zurückkommen. Wir hatten es schon vorher von Stahlrahmen und Alurahmen. Wie sehen Sie da die Unterschiede oder warum ist aus Ihrer Sicht der Stahlrahmen der auch nachhaltigere?
Vielleicht betrachten wir das Ganze mal auch vom Stichwort der Mode her. Es ist ja so, dass in allen Bereichen es Moden gibt. Wir haben beim Fahrrad die Mode jetzt gerade, dass man dringend Elektroräder braucht und dass man auch Aluminiumrahmen braucht. Ich glaube, dass die meisten Menschen denken, dass ein Aluminiumrahmen per se leichter ist, weil ja Alu als Material leichter ist. Was Sie nicht bedenken, ist, dass eben Alu sehr viel weicher ist und man daher dickere Rohre braucht, sowohl im Durchmesser wie auch in der Materialstärke. Und so ist der vermeintliche Gewichtsgewinn, den man damit hat, relativ schnell fujikato. Das heißt, ein gutes Stahlrennrad wiegt oft weniger als ein Alu-Fahrrad. Ne? Was jetzt diese Ökobilanz betrifft von diesen beiden Werkstoffen, darauf hatten Sie mich ja angesprochen, da steht Aluminium ziemlich schlecht da. Sicher haben beide Werkstoffe einen hohen Energiebedarf bei der Herstellung, aber Sie können sich hier irgendwelche Aufstellungen angucken, aus denen hervorgeht, dass eben Stahl da besser abschneidet. Es kommt hinzu, dass eben Stahl besser recycelbar ist. Was viele Leute nicht wissen, es gibt einen Unterschied zwischen Sekundär- und Primäraluminium. Primäraluminium ist das Aluminium, was aus Bauxit gemacht wird. Das wird irgendwo in Südamerika ausgebuddelt. Dann kommt es in eine große Wanne rein mit großen Elektroden und diese Werke, die brauchen so viel Strom wie eine Großstadt und da fließt da irgendwo das Alu raus, daraus werden die Rohre gemacht. Wenn dann das Ding recycelt wird, dann denken die Leute, okay, kommt wieder ein Topf. Macht man wieder ein Rädel draus? Das ist nicht so. Es gibt den Unterschied, wie ich vorher schon sagte, zwischen Sekundär- und Primäraluminium. Das ist dann das Sekundäraluminium, das eingeschmolzen. Da braucht man zwar weniger Strom, aber es ist qualitativ nicht so hochwertig. Und was wird daraus gemacht? Getränkedosen und Deckel für die Kaffeedinger da. Ja, wie heißen sie noch? Kaffeepads, ja, diese kleinen Alu-Dinger. Das ist im Übrigen auch bei diesen hochwertigen Sportwagen so, die beispielsweise in Neckarsulm gemacht werden. Die haben ja auch ein Aluminiumchassis und da wird ja auch immer getönt, dass man das prima wiederverwerten könnte. Ja gut, sicherlich für Getränkedosen. Das ist, man könnte ja da auch ein Autobier draus machen. Ja. Das finde ich eine gute Idee. Ja.
Und wann kommt Ihr erstes Pedelec in den Laden oder handeln Sie gar nicht mit denen? Weil irgendwann werden die ja auch ausgemustert.
Das glaube ich nicht, dass zu mir ein Pedelec in den Laden kommt. Und es hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist der, der Gewährleistung. Wenn einer zu mir kommt und bei mir ein Radl kauft, dann muss ich sicher sein, dass ich das, wenn es mal hops geht, auch reparieren kann. Und das kann ich bei denen nicht, weil ich es A nicht kann, also rein von meinen Fähigkeiten, das kann ich nicht. Und weil es B auch von der Technik nicht geht, weil es beispielsweise bei billigen Elektrobikes keine Teile gibt. Da werden eben 10.000 Fahrräder gebaut und 10.000 Motoren, da wird keiner mehr gebaut. Wenn da was kaputt ist, in China hergestellt, gibt es nichts. Also das ist keine Lüge, sondern es gibt zum Beispiel eine Firma, die heißt Bionics, die hat ihre Produktion eingestellt. Da kriegst du nichts, du kannst es lassen. Das kannst du nicht machen. Also die Frage der Gewährleistung kann ich nicht machen, es ist mir viel zu gefährlich. Dann will ich es eigentlich auch nicht, weil ich es nicht unbedingt notwendig finde, dass man elektrisch rumradelt. Ja, das sind eigentlich im Großen und Ganzen die Gründe. Und es kommt ja hinzu, dass bei Elektrofahrrädern die wunderbare Batterie an Bord ist, die ja dann, wenn das Fahrrad älter ist, hinüber ist. Und dieser Kostenpunkt, da sind die User nicht bereit, das zu bezahlen, weil die Batterie, wenn überhaupt sie noch erhältlich ist, dann kostet die 300 bis 500 Euro. Und das zahlen die Leute nicht. Ja? Das will keiner zahlen, allein für die Batterie, für so ein altes Ding. Ne? Das ist okay. Also auch wirtschaftlicher Unsinn. Ne? Und man muss sagen, dass wirklich aus diesen genannten Gründen, was jetzt die Batteriekosten etc. betrifft, Elektroräder bereits jetzt auf dem Müll landen. Also nicht wenige. Ne? Weil die Leute eben sagen, was, 500 Euro, Batterie? Nö, meine ich. Und dann wegschmeißen. Ne?
Okay.
Das können Sie zum Beispiel sehen bei dieser Initiative Fahrräder für Afrika, die dort am Nordbahnhof sind. Die haben Elektrofahrräder, die da weggeschmissen werden. Ne? Und die können Sie selber auch nicht verwerten, weil wie ich haben Sie auch keine Teile. Und das wollen sie nicht. Und nach Afrika wird man ein Elektrofahrrad sicherlich nicht schicken. Ja.
Gut, dann wir sind ziemlich durch. Letzte Frage. Haben Sie noch irgendwo ein zweites Lager, weil die vielen Räder, von denen Sie sprechen, die hätten hier gar keinen Platz?
Ja, also leider muss ich sagen, habe ich noch ein zweites Lager. Das heißt, ich habe in der Nähe von Nürtingen eine halbe Scheune und da stehen, ich kann es nicht sicher sagen, vielleicht 500 Fahrräder. Und die möchten hergerichtet werden. Naja, und weil das ja so ist und ich dann für ein Fahrrad meistens so über den Daumen gepeilt, so 3 bis 5 Tage brauche, habe ich mir also streng vorgenommen, ungefähr 380 Jahre alt zu werden. Weil sonst ist es ja so, sonst schaffe ich das nicht. Ja? Und ich bin begeistert und arbeite dran, dieses Ziel zu erreichen. Und ich denke, wir sollten dann vielleicht so in 200 Jahren nochmal drüber reden.
Okay, gut, dann ich mache mir einen Termin.
Okay, wir sehen uns gut. Dann.
Danke fürs Gespräch.
Gerne.